Die Lesung für den heutigen Tag, heutigen Sonntag, steht bei Matthäus im Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Bitte erheben Sie sich. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Danach fragte Jesus die Pharisäer, die bei ihm versammelt waren: Was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten ihm: Der Sohn Davids. Er sagte zu ihnen: Wie kann ihn dann David, vom Geist Gottes erleuchtet, Herr nennen? Denn er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. Wenn ihn also David Herr nennt, wie kann er dann Davids Sohn sein? Niemand konnte ihm darauf etwas erwidern. Und von diesem Tag an wagte keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben die Lesung gehört. Über diesen Text hat Martin Luther vor fast genau 500 Jahren ebenfalls am 18. Sonntag nach Trinitatis, also an diesem Sonntag in dieser Jahreszeit, über diese Frage der Pharisäer und an Jesus gehört, gepredigt. Da geht es um das Doppelgebot der Liebe. Nach Luther geht es um drei Themen. Und zwar einmal die Frage: Was ist das höchste Gebot? Die höchste Aufgabe eines Christen, nämlich Gott zu lieben. Zweites Thema: Dass die Nächstenliebe diesem Gebot, dieser Aufgabe gleichkommt. Und das dritte Thema, das ist für mich jetzt das Entscheidende und was uns auch die Erkenntnis vermitteln kann, was eigentlich der zentrale Punkt bei der lutherischen Theologie ist, ist die Frage, wie beziehungsweise wer versetzt uns eigentlich in die Lage, so zu leben, wie Jesus das sagt. Das erste und wichtigste Gebot einzuhalten, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten auch. Wer oder was setzt uns eigentlich in die Lage, dass wir das können? Was hier ganz faszinierend ist bei dieser Predigt Luthers, dass man merkt, er geht von einem ganz bestimmten Weltbild aus, einer Weltsicht, auch einer Sicht, wie es um uns Menschen steht. Und nur auf diesem Hintergrund wird eigentlich verständlich, wer Jesus Christus ist und warum er so wichtig ist für unseren Glauben. Und ich hoffe, dass das heute etwas deutlicher wird. Jedenfalls finde ich, hat Luther es hier sehr klar formuliert und entfaltet. Fangen wir an mit dem ersten Thema, das höchste Gebot. Martin Luther sagt, die Menschen und hier sind es die Pharisäer, haben oft eine verdrehte Auffassung davon, was für uns das Wichtigste ist, was die wichtigste Aufgabe im Leben eines Christen ist. Und er sagt, eigentlich ist es doch ganz klar, wir haben ja die 10 Gebote und in den 10 Geboten wird uns ja auch schon gesagt, was eigentlich an höchster und an erster Stelle steht, wenn gesagt wird, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt also, du sollst mich verehren und lieben. Da wird es schon gesagt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten aber meinten, das Wichtigste sei etwas anderes, nämlich religiöses Tun, Opfer geben, also sich zu opfern, Almosen zu geben, zu fasten, sich besonders zu kleiden und so weiter und so fort. Also mehr äußerliche Handlungen zu vollziehen. Luther sagt dann im Blick auf seine Zeit, wie es bei unseren Mönchen und Nonnen auch geschehen ist. Die sind in die Klöster gelaufen, haben sich da einen asketischen Gehorsam vorgenommen, Keuschheit und Armut geschworen, aber alles ohne göttlichen und biblischen Befehl, so dass sie Gottes Wort dadurch ganz verloren und vergessen haben, auch wie Glaube und Liebe eigentlich sein sollen. Und sie haben stattdessen das unselige Klosterleben als den wahren heiligen Stand der Vollkommenheit gerühmt. Nein, sagt Luther, ein echter Christ sieht das ganz anders. Vollkommen sein heißt für ihn, Gott fürchten und lieben und dem Nächsten alles Gute tun. Denn Gott hat uns ansonsten nichts zu tun befohlen. Dann fragt er, wo kommt denn dieser menschliche Unverstand her? Und er sagt, das ist seine Diagnose, weil die Menschen, der Mensch an sich, dazu neigt, das Wort Gottes misszuverstehen und nicht richtig zu beachten und es vor allen Dingen oberflächlich umzusetzen und dadurch einen leichteren Weg zu wählen. Das heißt, er begnügt sich sozusagen mit äußerlichen Handlungen und die für sie, die Menschen selbst, die sie tun und auch für andere, auch ein besonderes Ansehen haben und meinen dann, alle Gebote Gottes zu befolgen. Und er sagt, das ist eben ein Riesenirrtum. Es macht zwar einen schönen Schein in der Öffentlichkeit, und es macht den Leuten eine Nase, sagt Luther, sie werden stolz dabei, aber den Kern des Glaubens finden sie damit nicht. Übertragen wir das mal auf unsere Zeit, weil der Mensch, das erlebe ich immer wieder, wenn ich so eine Lutherpredigt lese, hat sich in 500 Jahren überhaupt nicht verändert. Und auch regional stellen wir immer wieder fest, zum Beispiel wenn wir unsere Partnergemeinde in Tansania besuchen, der Mensch ist in diesen Dingen, wo es um Dinge geht, die uns sozusagen in Versuchung führen können, wo wir den Glauben missverstehen können, wo wir im Glauben scheitern können, sind wir überall gleich. Und da hat sich auch in den Jahrhunderten nichts geändert. Auch heute gibt es Menschen, die den christlichen Glauben so verstehen, dass sie meinen, man müsste eine besondere Heiligkeit leben. Und damit spielen sie sich und anderen manchmal etwas vor. Oder wir verfallen auf das Missverständnis, dass wir meinen, Christsein besteht in besonderen Taten oder in besonderen Begabungen. Dadurch oder darin, dass wir spenden und möglichst das auch bekannt machen, dass wir gespendet haben. Oder dass wir uns mit einer Terminflut rühmen, was wir nicht alles für die Kirche tun. Oder dass wir auf bestimmte Dinge verzichten und da auch ein bisschen stolz drauf sind, dass wir eben Verzicht üben. Dass wir uns förmlich aufopfern und deshalb ständig stöhnen und klagen, wie viel wir zu tun haben. Letztendlich, sagt Martin Luther, sind das eben auch diese äußeren Handlungen. Wir polieren unser Image, unser Ich dadurch ein bisschen aus. Es wächst uns sozusagen diese Nase, von der er gesprochen hat, und wir machen einen schönen Schein vor anderen, aber an den Kern der Sache kommen wir so nicht. Es gibt auch ganz andere Dinge, zum Beispiel im Leben, wenn jemand den Eindruck hat, ach, ich möchte mal ein richtiger, toller Sportler werden. und entdeckt ein neues Hobby für sich, dann stürzt er sich in dieses Thema rein, kauft sich die ganze Ausrüstung, teure Ausrüstung, die entsprechende Kleidung, und oftmals bleiben die Dinge hinterher im Schrank liegen oder es ist ein kurzes Aufblitzen einer neuen Aktivität, die dann irgendwann wieder langweilig wird. Aber dieses äußere sich ausstatten, also die perfekte Ausrüstung und damit auch ein bisschen zu glänzen, das ist so typisch Mensch. Und ich glaube, Luther möchte, dass wir uns da alle an die eigene Nase fassen. Anderes Thema, auch aus unserer Zeit, Leute, die sich öffnen für asiatische religiöse Formen wie Meditation, Tai Chi oder Esoterik, hat auch oft etwas damit zu tun, dass wir unser Ich aufpolieren und dadurch vor anderen etwas Ausgefallenes darstellen, eben anders, faszinierender sind und einen äußerlich eben einen Schein machen. Oder was in unserer Kirche auch sehr beliebt ist, habe ich in vielen Jahren Gemeindearbeit und Kirchenarbeit immer wieder erfahren, dass man Kirche mit Bildung verwechselt und tolle theologische, tiefgehende Gespräche führt und sich so ein bisschen mit der eigenen Bildung damit auch immer wieder präsentiert und darstellt und heraushebt. So sind wir Menschen. Wir können alles nehmen, egal was es ist, um damit glänzen zu wollen. Aber so, sagt Luther, verlieren wir den Kern. Verlieren wir eigentlich das, um was es wirklich geht. Er sagt wortwörtlich, dadurch aber verliert man die höchsten Werke und auch die Gebote selbst, nämlich, dass man Gott lieben und den Leuten alles Gute tun soll. Und dann kommt er eben auf diese Menschen, die diesem Irrtum verfallen sind, zu sprechen und sagt, und darum ist dies Beispiel eine treffliche Warnung. So hohe, gebildete Leute sind doch so blind gewesen wie die Pharisäer und haben nicht gewusst, welches das größte und kleinste Gebot sei. Und das, obwohl sie doch Lehrer gewesen sind, die anderen Leuten vorangehen und sie über das rechte Gott dienen unterweisen sollten. So also, wie unser tolles Mönchs- und Pfaffenvolk, also auch wir Pastoren, heute noch ist. Frage einen, wenn du willst, was gute Werke sind und was du tun sollst, wenn du selig werden willst, so wird er dich auf die 10 Gebote, nicht auf die 10 Gebote weisen, sondern dir sagen, du müsstest zum Beispiel ein Mönch werden, die Messe hören, zu den Heiligen pilgern, fasten und so weiter und so fort. Und darum sagt er, es ist so wichtig, in der Kirche immer wieder Angebote zu machen, wo man auf den Kern der Lehre zu sprechen kommt und man sagt, dass die echte Nachfolge darin besteht, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und dann kommt er zum zweiten Thema, nämlich der Nächstenliebe. Und die ist auch faszinierend. Ich wusste es auch zum Beispiel aus dem orthodoxen Mönchtum. Die sagten immer, es gibt 2 Wege zu Gott. Die Askese, wo man in Heiligkeit zurückgezogen, am besten in Klausur, in einer Klosterzelle, durch langes Gebet und Bibellesen immer näher zu Gott kommt. Aber sie sagten, dieser Weg kann eine Falle sein, ein Fallstrick sein, er kann Stolz machen. Es gibt aber einen Weg, der ist noch sicherer, der uns vor Stolz bewahren kann. Das ist die Liebe zum Mitmenschen. Und auch auf diesem Weg kommt man zu Gott, sagt auch das orthodoxe Mönchtum. Und so ähnlich auch Luther. Es geht um ein wahres Gottdienen. Der Herr sagt, das größte Gebot sei Gott lieben und das andere sei dem ersten gleich, dass man den Nächsten lieben soll wie sich selbst. Und da ist beschlossen, das heißt, das ist sicher. Willst du Gott dienen, so kann es auf keinem anderen Weg geschehen, als dadurch, dass du Gott und deinen Nächsten liebst. Und eben nicht durch besondere Heiligkeit, eben nicht durch besondere Taten, durch besondere Begabungen, die man vielleicht im kirchlichen Leben oder im Dienst für Gott entfaltet, nicht durch besondere Spenden, nicht durch eine Terminflut, wo man sich mit rühmt, nicht durch besonderen Verzicht, nicht durch Aufopferung und so weiter, sondern schlicht durch die Liebe zu Gott und den Dienst am Nächsten. Und dieser Dienst am Nächsten bewahrt uns ganz besonders eben vor dem Hochmut und auch vor diesem sich ständig zur Schau stellen zu wollen. Jedenfalls dürfte die Nächstenliebe nicht dieses Motiv haben. Sondern es geht darum, dass man schlicht Gott dient, indem man den Nächsten, sich des Nächsten annimmt und auch seiner Not. Die Gottlosen, Luther-Zitat, sagt Christus selbst, werden sprechen, wann haben wir dich hungrig gesehen und durstig? Aber Christus wird antworten und sagen, was ihr den Geringsten von den Meinen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Dass es also gewiss und beschlossen ist, wenn du einem armen Menschen ein Hemd, ein Kleidungsstück, ja auch einen kalten Trunk Wasser gibst, dann hast du es Christus gegeben. Wir machen den Heilsweg kompliziert, sagt Luther. Wir meinen immer, wir müssten Gott auf besondere Art und Weise finden, durch besondere Erfahrungen, durch besondere Tätigkeiten. Er sagt, das ist nicht nötig. Das ist geradezu teuflisch, dieser Gedankenweg. Ist nun aber das nicht der leidige Teufel, dass wir dies so gering schätzen und es nicht bedenken, dass wir unserem Herrn und Gott so leicht dienen können und es aber nicht tun? Wir denken, wenn wir wüssten, wo Christus zu finden wäre, wir wollten hinlaufen und ihm alles hingeben, was wir hätten. Dabei steht er uns im Nächsten direkt vor Augen, direkt bei uns und neben uns. Man könnte also sagen, statt so wie der Volksmund sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, könnte man es anders formulieren und sagen, hilf dem neben dir selbst, dann hilft dir Gott. Luther sagt, ja, unser Herrgott ist im Himmel, aber er ist auch hier unten auf Erden. Darum, so du einen Menschen in Not siehst, so wisse, dass Christus Not leidet und deiner Hilfe bedarf. Wie er selbst sagt, er wolle am jüngsten Tag über uns klagen, weil wir ihn Hunger und Durst haben leiden lassen. Denn hier steht es, das andere ist dem ersten Gebot gleich. Darum, wer den Nächsten liebt, der liebt Gott. Es wird dementsprechend auch das Urteil Gottes am jüngsten Tag so lauten, hättest du deinem Nächsten gedient, so hättest du mir gedient, und ich würde es dir reichlich belohnen. Stattdessen aber habe ich deinetwegen sterben und verderben müssen. Vor solchem Urteil sollten wir uns hüten, denn es wird die ewige Verdammnis daraus folgen. Und das bedeutet also, geh nicht ins Kloster, diene nicht durch besondere Meditation oder andere besondere Handlungen, nicht durch das, was groß ist in den Augen deiner Mitmenschen, sondern nicht durch tolle Leistungen und Veranstaltungen, sondern diene Gott ganz schlicht im Alltag, indem du deinen Nächsten liebst. Gott sagt, Luther Zitat, wenn du mir recht dienen willst, so weise ich dich herunter zu deinem Nächsten. Du hast doch einen Ehepartner. Du hast doch ein Kind oder mehr. Du hast doch Menschen, die dir das Leben schwer machen. In der Familie, in der Nachbarschaft. Sünder nennt Luther sie. Du hast doch Nachbarn oder Vorgesetzte oder Leute, die dir unterstellt sind. Da findest du genug zu tun. Da diene mir. Denn am Ende wird Christus dort sagen, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Schön finde ich, dass Luther hier eben nicht nur die offensichtlich Ärmsten und Notleidendsten nimmt, sondern sagt, nein, jeder Mitmensch ist es. Es kann auch dein Vorgesetzter sein. Es kann auch dein Angestellter sein. Dein Nachbar, deine Ehefrau, dein Kind. Da diene mir. Liebe deinen Nächsten. Und dann kommt eine ganz tolle Formulierung, die lese ich mal wortwörtlich vor. Gott gebe, dass wir dies zu Herzen nehmen und ein jeder seinen Nächsten so achtet, dass, wenn er ihm dient, dass er Gott gedient hat. So würde die ganze Welt voll Gottesdienst sein. Ein Knecht im Stall, eine Magd in der Küche, ein Knabe in der Schule, die wären alle Gottesknechte und Gottesdiener, wenn sie solches mit Fleiß täten, was ihnen zu tun, zum Beispiel von Vater und Mutter, von Herrn und von dem, seinem Herrn und der Frau im Hause auferlegt wird, so würde jedes Haus wie eine rechte Kirche sein, in der nichts als lauter Gottesdienst geübt wird. Also Gott dienen im Alltag der Welt, sagt Luther, das ist der eigentliche Gottesdienst. Und wenn wir es nicht tun, das will ich auch noch vorlesen, da ist Luther ja immer sehr drastisch, dann werden wir in seinen Worten Teufelsdiener. Und er sagt, das ist leider die Normalität in der Welt. Ich lese mal vor, aber es will niemand sich zu Herzen nehmen. Niemand will den Nächsten dienen. Jedermann sieht nur dahin, wie er sich selbst diene und seinen Nutzen schaffe. Darum, so wie man durch Nächstenliebe Gott dienen könnte, so dient die Welt stattdessen dem Teufel, weil sie die Nächstenliebe so gar nicht achtet. So etwas wird aber ein böses Ende nehmen. Ja, soweit zum Thema Nächstenliebe. Das reformatorisch Spannende kommt jetzt beim dritten Thema. Wie kommen wir denn dahin, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst? Und Luther sagt, selbst diese guten Taten, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, bringen uns letztendlich nicht in den Himmel. Luther sagt, denn das wird uns nicht in den Himmel bringen, dass wir wissen, wie wir Gott und unseren Nächsten lieben sollen. Nein, wir müssen höher hinaus und persönlich erfahren und lernen, wer Christus ist und wessen Sohn er ist. Nun kommt es ans evangelisch und reformatorisch Eingemachte. Und er kommt dazu in diesem anschließenden Dialog, der, glaube ich, recht kompliziert klingt. Vielleicht erinnern Sie sich daran an die Lesung, wo Jesus umgekehrt die Pharisäer fragt und sagt, sag mal, wie ist es denn möglich, oder wer ist der Messias? Und die Pharisäer antworten, ja, der Sohn Davids. Aber wie ist es denn möglich, dass David selbst zum Messias Herr sagt, wenn es doch sein Sohn ist? Also eine komplizierte, verwickelte Fragestellung. Die wollen wir mal aufdröseln. Jesus ist der Sohn Davids. Das heißt, er kommt aus dem Geschlecht Davids. Er ist in Bethlehem geboren, wie wir in alten Weihnachtsliedern singen, aus der Wurzel Jesse. Und das ist das Geschlecht Davids. Er war von königlichem Geschlecht. Aber Jesus ist auch der Messias. Er ist König aller Könige. Und als solcher eben nicht nur Sohn Davids, sondern auch der Herr Davids, weil er König aller Könige ist. Worauf Luther hinaus will, ist Folgendes. Er sagt, was ist denn das Entscheidende bei diesem Messias? Er ist gekommen, ich lese einmal das Bibelwort vor, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. Luther fragt, was sind denn die Feinde Jesu? Das sind der Tod und das Böse, der Teufel. Sollen nun der Teufel und der Tod diesem Sohn Davids zu Füßen liegen und er somit ihr Herr sein, so muss folgen, das ist jetzt wie ein Rechenexempel bei Luther, dass er eine göttliche Kraft und Allmächtigkeit hat. Dass Jesus Davids Herr ist, bedeutet, dass er ewiger und rechter Gott ist. Jetzt dröselt Luther sozusagen dieses christliche Weltbild auf. Also wichtig ist, Jesus war und ist Gottes Sohn. Was tut nun dieser Jesus, fragt Luther. Er besiegt für uns unsere Feinde. Was sind unsere Feinde? Das Böse. Das, was uns immer davon abhält, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und ein weiterer Feind ist der Tod, wie wir es immer wieder schmerzlich erfahren, wenn wir von lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Und Jesus ist gekommen, um das, was uns bedrückt und niederdrückt, zu überwinden. Luther fragt weiter, was tut er? Er entäußert sich seiner Gottheit und wird Mensch. Er stirbt am Stamm des heiligen Kreuzes. Warum das? Weil er das Lamm Gottes ist, das Opfer, welches Gott selbst für die Sünde der Welt dargebracht hat. Und als er nun gestorben ist, steht er am dritten Tag wieder von den Toten auf in ein ewiges Leben und sitzt zur Rechten Gottes. Und der Glaube an ihn und an das, was er getan hat, gibt uns Anteil an dem, was er getan hat, dass er vom Bösen frei macht und uns das ewige Leben schenkt. Und jetzt kommt ein Kernthema. Diese ganze Rede über das Böse, warum immer? Das kann einem ja schon fast zu viel werden, könnte ich mir vorstellen, wenn man das so als Gemeinde jetzt hört. Aber da kommen wir nicht drum herum. Er sagt, Martin Luther sagt, das ist der Dreh- und Angelpunkt, der Knackepunkt. Und da muss jeder Christ durch sozusagen. Das muss jeder verstehen. Sonst werden wir überhaupt nicht verstehen, wer eigentlich Jesus ist und was er für uns getan hat. Luther sagt, ohne Christus können wir dieses Gebot, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, können wir gar nicht erfüllen. Und wir können auch nicht das Gebot erfüllen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum? Luther sagt, wir sind alle Sünder. Wörtliches Zitat. Ursache, wir sind alle Sünder. Nicht wir tun mal hier und da etwas, was nicht gut ist und Gott nicht gefällt. Nein, er sagt, wir sind Sünder als Menschen. Und ohne Jesus können wir deshalb die Gebote gar nicht erfüllen. Und die Gebote führen nur dazu da, dass wir umso stärker eigentlich merken, dass wir Sünder sind, weil wir immer wieder scheitern an dem, was die Gebote uns eigentlich abverlangen. Und in diesem Zustand, sagt Luther, wörtlich, stecken wir fest. Und niemand kann aus sich selbst heraus, er sagt, weder hinter sich noch vor sich, sich davon befreien. Das ist der Schlamassel, in dem wir als Menschen auf die Welt kommen und in dem wir leben. Er sagt, in Sünden sind wir empfangen und geboren. Und je länger wir leben, je mehr wächst die Sünde mit uns und nimmt sie zu. Denn die Sünde ist uns nicht auferlegt wie irgendeine andere Last, die wir ablegen und von uns werfen könnten. Nein, sie steckt in Mark und Bein und lässt uns deswegen keine Ruhe. Und Luther sagt, das ist das menschliche Urproblem. Und Jesus ist gekommen und der christliche Glaube hat nichts anderes zum Inhalt, dass wir aus diesem Urproblem erlöst werden, befreit werden zu einer neuen Existenz. Das ist im Kern christlicher Glaube und Christsein. Das heißt also, die einzige Rettung, um aus diesem Schlamassel überhaupt rauszukommen, um einen neuen Lebensweg einschlagen zu können und damit zu beginnen, Gott zu lieben und den Nächsten und unserem Nächsten wie uns selbst, ist, dass wir diesem Jesus Christus begegnen oder wie Luther sagt, ihn erkennen und ihn erfahren und im Glauben ergreifen. Und im Glauben, sagt er, wird diese Rettung ein Teil von uns. Wir bekommen Anteil an dieser Rettung, an diesem neuen Weg durch den Glauben. Wortwörtlich Luther, da ist dies die einzige Rettung und Hilfe, dass wir lernen, wer Christus ist. Denn wenn du weißt, wer er ist und danach auch hörst, was er tut, so ist dir geholfen. Und zwar durch den Glauben. Ja, und so wie Jesus das Böse überwunden hat, hat er eben auch den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Und im Glauben bekommen wir auch Anteil an dieser Befreiung, dass er uns ewiges Leben schenkt. Und das nicht nur erst am Ende oder nach diesem Leben, sondern schon jetzt. All sein Segen ist wie ein Strahl aus der Ewigkeit, ist wie ewiges Leben, das in uns Wurzeln schlägt und aufgeht und wächst und uns formt und verändert, zum Guten treibt und wir wachsen können im Glauben. Also nicht die Frömmigkeit, noch nicht einmal diese guten Werke, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, retten uns letztendlich, sondern nur indem Jesus Christus uns überhaupt in den Stand setzt, diesen Weg des Guten und des Glaubens zu gehen. Ich lese noch einmal Luther als zusammenfassendes Zitat. Das wisst ihr wohl, dass man Gott lieben soll, Aber ihr werdet Gott mit Sicherheit niemals recht von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt lieben, es sei denn, dass ihr Christus recht erkennt und wisst, wer er ist. Denn daran erkennen wir den Reichtum der überschwänglichen Güte und Gnade, dass Gott seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, sondern in den Tod des Kreuzes für uns gibt, damit wir von Sünden frei durch ihn ewig leben sollen. Das ist eine ewige, unergründliche Liebe und Gnade, welche kein Mensch aus sich selbst heraus wissen kann, sondern nur durch Christus. Ja, und am Ende gibt er uns diese ganzen Inhalte mit auf den Weg und sagt, führ dir das vor Augen, werf dich förmlich in die Arme der Liebe Gottes, lass dich befreien und freue dich auf diesen neuen Weg, den Gott dich leiten und führen möchte. Diese Lehre, sagt Luther, soll uns lieb und teuer sein. Und wir wollen Gott von Herzen dafür danken, dass wir nicht mehr in so einer großen pharisäischen Blindheit stecken, sondern nun die reine Lehre von Christus haben. Dadurch wissen wir nicht nur, wie wir von Sünden frei und selig werden, sondern wir empfangen dadurch auch den Heiligen Geist, der unsere Herzen durch solche Lehre dahin treibt, dass wir dann anfangen, Gott und den Nächsten recht und von Herzen zu lieben. Das verleihe uns allen, unser lieber Herr Christus Jesus. Amen. Ja, dann wollen wir noch einmal das Gesangbuch aufschlagen und ein weiteres Lied singen.